Meine ursprüngliche Absicht war es, heute über Epheser 2, Vers 10 zu predigen. Dieser Vers ist mir schon vor längerer Zeit im Zusammenhang mit Jüngerschaft sehr wichtig geworden. Er passt daher gut in unsere Predigtreihe Herzenssache. Im Spätsommer war ich jedoch in einer Kirche in Helsingborg und entdeckte am Ausgang diese Körbchen. Entgegen meiner Gewohnheit habe ich ein Los gezogen und zu meiner Überraschung war es dieser Vers. Okay, dachte ich, dann scheint Gott auch der Vers 8 wichtig zu sein. Also eine Predigt über Epheser 2, 8 bis 10. Ganz nach dem Motto, der Mensch denkt, Gott lenkt. Im Laufe der Vorbereitung, ich gucke immer so ein bisschen vor nach dem Predigttext, auch was da so steht, ist mir zusätzlich deutlich geworden, dass der Vers 1 aus dem Kapitel die Basis bildet. Also habe ich ihn auch noch dazu genommen. Ich lese euch nun Epheser 2, 1 bis 10. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb hatten wir, wie alle anderen, nichts zu erwarten als Gottes Zorn. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit Christus lebendig gemacht. Ja, auch uns, die durch ihre Verfehlungen tot für ihn waren. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Christus Jesus an uns deutlich machen kann. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir damit unser Leben gestalten. Soweit der Bibeltext aus Epheser 2. Starten wir mit der Basis. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Dieser Satz hat eine Vorgeschichte. Im ersten Kapitel des Epheserbriefes malt Paulus, der Verfasser, das ganz große Bild von der Rettung der Gemeinde durch Jesu Tod am Kreuz. Er erinnert die Gemeinde an Gottes Liebe zu ihnen und seinen Plan mit Jesus als Retter der Menschen. Die Beziehung zu Jesus, die Nachfolge Jesu, hat die Menschen in der Gemeinde zu Kindern Gottes gemacht und damit zu Erben der Herrlichkeit Gottes. Er macht der Gemeinde Mut, indem er ihnen zusichert, dass sie jetzt schon auf das vertrauen dürfen, was in der Ewigkeit auf sie wartet. Paulus ist so fasziniert von Gott. Daher möchte ich den Text als Lobpreis des Paulus für Gottes Handeln bezeichnen. Einen Satz daraus. Gepriesen bist du Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, weil du uns durch Christus vom Himmel her mit allem geistlichen Segen beschenkt hast. Und nachdem dann Paulus dieses schöne Bild von der Rettung, der Hoffnung und der Ewigkeitsperspektive gemalt hat, haut er dann diesen Satz rein. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Wir müssen dabei bedenken, dass der Brief an die Gemeinde in Ephesus damals nicht so schön in Kapitel und Verse aufgeteilt war. Das war ein durchgängiges Schreiben, so wie man Briefe eben halt verfasst. Wenn man den gesamten Brief liest, dann kann man so richtig die Leidenschaft von Paulus nachspüren. Und die wird eben auch an dieser Stelle deutlich. Ihr wart tot. Mit diesen drei kurzen Worten skizziert hier Paulus ganz nüchtern die Situation vor der Entscheidung für Jesus Christus. Wir waren tot für Gott, weil er uns egal war. Unser Interesse war nicht auf ihn fokussiert, sondern auf Dinge, die uns selbst interessieren. Zeitgeist, Egoismus und unbeherrschbare Triebhaftigkeit dominierten unser Leben. So beschreibt es Paulus hier. Nach der Fröhlichkeit über Gottes Liebe und Rettung diese Bremse von Paulus. Überlegt einmal, wo ihr herkommt, wie es früher bei euch aussah. So eine Reflexion tut auch uns gut. Nicht völlig abgehoben und losgelöst in der Euphoriewelle des Glaubens unterwegs zu sein, sondern uns ab und zu darauf zu besinnen, was die Basis ist. In der Politik, dem Sport und der Medienwelt spricht man einigen Personen ja manchmal zu, dass sie bodenständig geblieben sind. Die sind nicht elitär, sondern erinnern sich, wo sie herkommen. Ja, sie haben ein anderes Leben jetzt, aber sie haben eine Vergangenheit. Sie haben sie nicht vergessen. Einen, den ich in diesem Zusammenhang besonders schätze, ist Horst Rubisch, manchen noch bekannt. Ich glaube, das ist auch für uns wichtig zu wissen, aus was uns Jesus herausgerettet hat. Einige von euch haben vielleicht krasse Veränderungen erlebt. Aber glaubt mir, auch Menschen, die als sogenannte Gemeindekinder aufgewachsen sind, haben Dinge aus der Vergangenheit hinter sich lassen können, weil Jesus sie verändert hat. Ich bin beispielsweise dankbar, dass Jesus mir meine starke innerliche Wut genommen hat, die ich früher häufig verspürte. Ihr wart tot. Hier schreibt Paulus, wie es am Anfang des Briefes so schön heißt, an die Menschen, die an Christus Jesus glauben und zu Gott gehören. Allen anderen hätte Paulus vermutlich geschrieben, ihr seid tot. Klingt hart, ist aber so. In unserem Sprachgebrauch kennen wir ja diesen Satz, der ist für mich gestorben. Das meint auch nichts anderes als, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Die Beziehung ist zerstört. Wir gehen nur noch getrennte Wege. Und diesen Gedanken übertrage mal auf deine Beziehung zu Gott. Zerstörte Beziehung, getrennte Wege, keine Gemeinschaft möglich, tot. Kürzlich habe ich von Horst Lichter eine kluge Bemerkung gehört. Er sagte, Zerbrochenes kann man nicht wieder richtig herstellen, der Bruch bleibt sichtbar. Verlorenes kann man aber wiederfinden. Soweit Horst Lichter. Verlorenes kann man wiederfinden. Ich bin so dankbar, dass Jesus in einem Beispiel von dem verlorenen Sohn spricht und über die Freude des Vaters, ihn wiedergefunden zu haben. Das gilt allen, bei denen die Beziehung zu Gott noch tot ist. Du kannst dich wiederfinden lassen. Es ist nichts zerstört, sondern nur verloren gegangen. Gott ist auf der Suche nach dir und er gibt nicht auf, dich zu finden. Komm also aus deiner toten Ecke und lass dich von Gott, dem Vater, in seine Arme schließen. Er sehnt sich nach dir und freut sich auf dich. Unser Glaube ist hier die Basis für die Beziehung. Nicht als Voraussetzung, sondern als Art und Weise, wie die Beziehung dauerhaft gelebt wird. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, gehen gemeinsame Wege, haben eine Beziehung, pflegen Gemeinschaft durch Bibellese, Gebet, Abendmahl und Lobpreis. Diese Menschen hat Gott mit Christus lebendig gemacht, so heißt es im Predigttext. Das ist die Basis. Das Geschenk. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. Geschenke bekommt auch jeder gerne, oder? Heute Nachmittag feiern wir den 30. Geburtstag unserer Tochter. Und natürlich nehmen wir ein Geschenk mit. Geschenke sind ja manchmal so kleine Liebesbotschaften. Was könnte dem oder derjenigen Freude machen? Was könnte der oder diejenige gebrauchen? Natürlich, kennen wir alle, gibt es auch die SOS-Geschenke, also Socken, Oberhemd, Schlips. Aber so ein durchdachtes Geschenk macht doch viel mehr Freude zu überreichen. Ein Geschenk, bei dem man merkt, der Beschenkte ist mir wirklich wichtig. Nun spricht hier Paulus vom Geschenk Gottes für uns. Also die erste Bedingung für ein tolles Geschenk erfüllt Gott mit Sicherheit. Du bist ihm unwahrscheinlich wichtig. Er liebt dich sehr und was er dir schenken möchte, ist für dich genau richtig. Es gibt aber noch eine zweite Bedingung für ein Geschenk und da komme ich noch einmal auf heute Nachmittag zurück. Unsere Tochter könnte uns antworten, ja, also euer Geschenk, das brauche ich nicht, ich habe doch alles, mir geht's doch bestens. Nehmt das Geschenk mal wieder mit, aber ihr könnt gern bleiben. Oder unsere Tochter nimmt das Geschenk, freut sich, umarmt uns und bedankt sich. Mein Tipp, sie entscheidet sich für Variante 2. Ihr merkt, worauf ich hinaus möchte. Ein Geschenk macht nur Sinn, wenn man es auch annimmt. Gott hält dir seine Gnade hin. Er möchte sie dir bedingungslos schenken. Du musst das Geschenk aber auch haben wollen. Jesus hat einmal gesagt, ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Das dürfen wir annehmen. Gleichzeitig räumt dieser Vers aber auch mit einem zweiten Mythos auf. Dazu habt ihr selbst nichts getan, steht da. Nichts? Oh, gerade das erscheint doch in unserer Leistungsgesellschaft so wichtig, in der immer nur gefordert, gefordert, gefordert wird und der Fokus auf schneller, höher, weiter liegt. Auch in vielen Religionen heißt es, du musst etwas tun, dann. In der Nachfolge Jesus heißt es ist getan. Oder um es mit Jesu Worten zu formulieren, es ist vollbracht. Keine Vorleistung, keine Bedingungen. Wir dürfen Jesu Worten glauben und das Geschenk Gottes Gnade einfach nur annehmen. Bei dem Tod von Jesus ging es ja nicht um Wiedergutmachung für unsere Sünden. Es geht nicht um einen Ausgleich durch eine Gegenleistung für deine Sünden. Bei dem Tod am Kreuz ging es um Versöhnung, um die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Deshalb kann auch nur Gott dir dieses Geschenk anbieten. Keine große Frömmigkeit, nicht durch mehr Gebet oder weniger sündiges Leben, nicht durch uns, nicht durch dich und mich wird der Weg zu Gott möglich. Wir sind hilflos, uns selbst zu retten. Wer im Sumpf oder noch gefährlicher im Treibsand feststeckt, kommt da auch nicht wieder alleine raus. Er braucht die rettende Hand von außen. Vielleicht wird so die Rettung noch deutlicher. In dem vorhin genannten Beispiel vom verlorenen Sohn wird das richtig plastisch. Ich kann mir vorstellen, dass es in dem Herzen des Sohnes eine richtige Gefühlsexplosion gab, als ihn der Vater voller Gnade in die Arme genommen hat. Diese Arme bietet auch Gott dir an. Ich habe mal diesen schönen Satz gelesen: Gnade ist Liebe zu den Menschen ohne Chance. Auf dem Arbeitsplatz zur Predigt empfehle ich unter anderem einen Blick in den Römerbrief Kapitel 3, um noch ein wenig weiter einzutauchen in die Frage, wie die Rechtfertigung durch die Gnade Gottes zu verstehen ist. In Vers 9 hier im Text hat dann Paulus noch einen kleinen Schmankerl eingebaut. Niemand soll sich etwas darauf einbilden können. Oder wie es in anderen Übersetzungen heißt, damit sich niemand damit brüste und stolz darauf sei. Hier geht es um die Verherrlichung Gottes, die Paulus schon im ersten Kapitel zum Ausdruck gebracht hat. Dort schreibt er: Wie groß ist deine Herrlichkeit, wie unbegreiflich deine Gnade, die du uns durch deinen geliebten Sohn erwiesen hast. Weil er sein Blut vergossen hat, sind wir durch ihn erlöst. Auch wir heute können Gott nur loben und seine Gnade in Demut annehmen. Das Meisterstück. Herzlichen Glückwunsch euch allen, jeweils einzeln. Du bist Gottes Meisterstück. Das Meisterstück ist ja schon etwas Besonderes, oder? Ein Gesellenstück, das hat schon echt hohe Qualität. Aber bei einer Meisterprüfung, da muss es doch schon etwas ganz Besonderes sein. Einige von euch wissen ja, dass ich Design mag, elegante Formen, tolle Materialien, passende Farben, pfiffige Ideen, klug umgesetzt. Im Dänemark-Urlaub in ein Möbelgeschäft zu gehen, das macht mir echt Spaß. Die Skandinavier haben ein gutes Händchen für Möbeldesign. Ich will gar nichts kaufen, nur bewundern, was sich Menschen haben einfallen lassen. Diese wunderbare Ästhetik, die drauf haben. Auch Industriedesign ist manchmal echt schön. Das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg hat manchmal eine richtig spannende Ausstellung über verschiedene Exponate. Ich habe euch etwas mitgebracht. Das gefällt mir optisch und funktional sehr gut. Es ist klein, ich blende es euch ein, damit ihr es ein bisschen besser sehen könnt. Es ist ein Tacker aus den 50er Jahren. Den habe ich vor über 20 Jahren bei einer Büroauflösung gerettet. Und er tut mir immer noch gute Dienste. So manches Design war sicherlich auch ein Meisterstück. Das sind schon alles schöne Dinge, aber natürlich lange nicht vergleichbar mit der Kreativität und Schöpfungskraft Gottes. Daher noch einmal, du bist Gottes Meisterstück. Kein Serienprodukt, sondern einzigartig, besonders, geliebt. Er ist dein genialer Designer, Designer eines individuellen Meisterstücks. Und darum hat auch Gott einen ganz persönlichen Plan für dich. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten, schreibt Paulus. So wie hinter meinem Tacker eine Idee steckt, auf einfache Weise Papier zusammenzuhalten, so hat Gott auch eine Idee für dein Leben. Aufmerksame Leser denken jetzt vielleicht: Huch, da vorne steht doch jetzt etwas über gute Werke. Eben hat Klaus noch das Gegenteil erzählt. Ich möchte das gerne mit einem kleinen Bild einordnen. Es gibt eine Zeitspanne vor unserem Ja zu Gott und eine danach. Die Zeit davor habe ich mit Weg zum Glauben bezeichnet. Eine Zeit, die unterschiedlich lang und verschieden gefüllt sein kann. Es gibt Menschen, die kommen beispielsweise zu MyWay, sind begeistert von dem, was sie dort von einem Leben mit Jesus hören und möchten sofort starten. Dann ist die Zeitspanne sehr kurz und nur mit diesem einen Abend gefüllt. Andere Menschen sind vielleicht kirchlich sozialisiert, haben im Kirchenchor gesungen, in der Bibel gelesen, aber nie so den richtigen Schritt in die persönliche Nachfolge gemacht. Irgendwann wird ihnen durch Freunden klar, dass dieser Schritt fehlt und sie starten in ein Leben in der Nachfolge Jesu. Zwei ganz unterschiedliche Wege zum Glauben. Und deiner wird noch wieder ein ganz anderer sein. Das ist die Zeit, von der uns Paulus schreibt, dass wir nur aus Gnade gerettet sind, ohne unser Hinzutun, ohne Werke. Mit dem Ja startet jetzt ein neuer Weg in der Nachfolge Jesu. Nun kommt der paradox klingende Satz: Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Ich habe es den Weg der Veränderung genannt. Auch dieser ist sehr individuell. Zum einen, weil Gott für jeden von uns etwas anderes vorbereitet hat, dass wir damit gute Wege gestalten und unser Leben leben. Zum anderen, weil wir Gott sicherlich unterschiedlich Freiraum geben, in und durch uns gute Werke zu tun. Gute Werke sind also nicht die Bedingung, sondern die Folge des Glaubens. Dieser Tucker hat seit bis jetzt 67 Jahren gute Dienste getan, so wie es sein Designer, sein Entwickler, Erfinder für ihn vorbereitet hat. So kannst auch du gute Ideen Gottes in deinem Leben umsetzen. Um es mit Worten von Hans-Joachim Eckstein zu sagen: Du kannst es endlich tun und lassen, was Christus will. Du kannst es endlich tun lassen, was Christus will. Dieser Weg der Veränderung ist ein Weg der Heiligung, wie es auf fromm Deutsch heißt. Gute Werke zu tun, ist dabei unsere Bestimmung. Gute Werke zu tun bedeutet nicht, ich habe ein Geschenk, die Erlösung bekommen, also brauche ich auch ein Gegengeschenk, gute Werke. Dieser Gedanke ist nach meiner Überzeugung menschlich, aber falsch. Ich würde sogar von einem zweiten Geschenk sprechen, dem Geschenk, Fähigkeiten einzusetzen, die Gott, wie es hier heißt, für dich vorbereitet hat. Petrus schreibt dazu in einem seiner Briefe: Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Die Nachfolge ist keine Waagschale, bei der du weder vor dem Jahr noch hinterher gute Werke drauflegen musst, damit deine Erlösung ausgeglichen wird. Der Weg der Veränderung ist eher ein Weg der Selbstfindung. Du kannst entdecken, wie dein Designer, dein Schöpfer, wie Gott sich dein Leben gedacht hat. Du kannst herausfinden, welchen Plan Gott genau für dich hat. Hier kommen Gottes Gaben, die er dir gegeben hat, zur Entfaltung, und so entstehen gute Werke. Du kannst als sein Meisterstück andere erfreuen. Du kannst anderen mit deinen Gaben und Werken ein Segen sein. Lass Gott nur ruhig durch dich wirken. Mit deinen guten Gaben repräsentierst du seine Meisterhand. Durch dich wird Gott in der Welt sichtbar. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass wir nicht Dinge tun müssen, die Gott nicht in uns hineingelegt hat. Ich muss zugeben, das beruhigt mich sehr, dass ich hier nicht verkrampft Gitarre oder Klavier lernen muss, denn Instrumente zu spielen gehört eindeutig zu meinen Minderbegabungen. Also freut euch, dass ich das nicht tue. Diese Konsequenz gilt auch für uns als Gemeinde. Gott stellt uns als Gemeinde ein gewisses Gabenpotenzial zur Verfügung, um hier in Norderstedt gute Werke zu tun. Aber wir brauchen nicht irgendwelchen hippen Kirchen und Gemeinden zu imitieren, wenn Gott uns dafür keine Gaben gibt. Wenn wir Gott die Freiheit geben, wird er durch uns in Norderstedt gute Werke tun, die er für Norderstedt vorbereitet hat. Das finde ich sehr entlastend. Zum Abschluss eine kleine Geschichte. Carina ist eine brillante Softwareentwicklerin in einer großen Technologiefirma. Sie ist jung, ehrgeizig und hat bereits einige erfolgreiche Projekte hinter sich. Doch trotz ihrer Erfolge fühlt sie sich abends, wenn sie nach Hause kommt, oft leer und fragt sich, ob ihre Arbeit wirklich einen tieferen Sinn hat. Eines Abends, als Carina nach einem besonders stressigen Arbeitstag in ihre Wohnung kommt, stieß sie zufällig auf einen Artikel über einen gemeinnützigen Hackathon. Der Wettbewerb war dazu gedacht, Softwarelösungen für soziale Probleme zu entwickeln. Neugierig meldete sie sich an. Während des Hackathons entwickelte Carina eine Plattform, die Menschen in Krisensituationen miteinander verband. Die Arbeit erfüllte sie auf eine Weise, die sie zuvor noch nie erlebt hatte. Ihre App gewann den Wettbewerb, doch viel wichtiger war das Gefühl, dass sie ihre Fähigkeiten endlich für etwas Größeres einsetzte. Sie verstand nun, dass ihre Begabungen und Fähigkeiten nicht nur für ihren Job oder ihren Erfolg bestimmt waren. Sie waren Teil eines größeren Plans. Ihre Talente waren von Gott gegeben, um Gutes zu tun, anderen zu helfen. In den nächsten Monaten begann Carina, ihre Prioritäten zu ändern. Sie arbeitet weiterhin in ihrer Firma, aber sie nutzte ihre freien Stunden, um an gemeinnützigen Projekten mitzuarbeiten. Ihre Leidenschaft für Technologie und ihr Glaube brachten sie in Einklang, indem sie an Projekten arbeitete, die anderen Menschen helfen können. Ein Beispiel, das uns zeigen kann, in Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Amen.